Ja, hallo miteinander und willkommen bei einer neuen Folge unseres Podcasts Dialoge mit dem Unterbewusstsein. Der Podcast, in dem du erfährst, wie du funktionierst und was du mit diesem Wissen anfangen kannst. Mein Name ist Thomas Heine und wir, das sind Rainer Mees, Alexander Schelle und ich, wir werfen in dieser Podcast-Reihe ein wenig Licht auf die verborgenen Seiten unserer und deiner Persönlichkeit, auf das Unterbewusstsein und alles, was damit zusammenhängt. Dieser Podcast ist Teil unseres Projekts Das Blackbox-Protokoll und wenn du mehr dazu wissen möchtest, findest du einen Link dazu in den Shownotes. Heute wollen wir einmal versuchen, auf Basis der Überlegungen unserer letzten beiden Episoden über Lernpsychologie einige konkrete Lerntipps abzuleiten. Einen Aspekt, der das Lernen fördern oder hemmen kann, hatten wir in der vergangenen Folge zum Thema Lernpsychologie und Motivation bereits angedeutet. Und das ist der Glaube an uns selbst, das Selbstvertrauen, das Zutrauen in unsere eigenen Fähigkeiten. Eine interessante Studie dazu hat der Psychologe Thomas Hess von der University of Carolina 2014 durchgeführt. Die Untersuchung hatte den Titel Motivational Influences on Older Adults Cognitive Functioning. Dabei hat er ältere Menschen verschiedene kognitive Tests durchführen lassen. Allerdings hat er sie zuvor einer Art Priming unterzogen. Das heißt, er hat sie vor Beginn des Tests mehr oder weniger subtil mit einigen altersbezogenen Begriffen konfrontiert. Und zwar eine Teilgruppe mit negativen Assoziationen zum Thema Alter, wie zum Beispiel mit dem Begriff senil. Die andere Teilgruppe dagegen wurde mit positiven Begriffen konfrontiert, die einen Altersbezug hatten. Zum Beispiel mit Worten wie weise. Tja, und die Ergebnisse waren recht eindeutig. Durch die positiven Assoziationen wurde das Zutrauen in die eigenen Fähigkeiten eindeutig verstärkt und die Ergebnisse fielen besser aus. Und umgekehrt waren die Testergebnisse der Personen eindeutig schlechter, bei denen das Selbstvertrauen zuvor durch negative Assoziationen in Frage gestellt wurde. Für uns selbst als Lernende bedeutet das, dass an uns selbst zu glauben bereits eine eindeutig bessere Ausgangsposition schafft. Jedenfalls eine bessere, als prophylaktisch einmal an uns zu zweifeln. Und wenn wir lehrend tätig sind, ja, dann muss unsere Prämisse natürlich sein, unsere Schäfchen zu stärken, ihnen Selbstvertrauen zu geben und nicht sie in erster Linie an sich zweifeln zu lassen. Wobei das vielleicht auch der richtige Zeitpunkt ist, den Aspekt des Lehrens einmal kurz generell zu hinterfragen. Denn im Grunde genommen zweifeln inzwischen nicht wenige Lernpsychologen und auch Neurowissenschaftler daran, ob es so etwas wie Lehren überhaupt gibt. Der Punkt ist, dass Lernen ein aktiver und konstruktiver Prozess ist, ein Prozess, den der Lernende selbst durchlaufen muss. Ich kann also in diesem Sinne überhaupt niemanden belehren und es kann sich auch niemand in eine sogenannte Lehrveranstaltung setzen, um belehrt zu werden. Was ich als sogenannter Lehrender tun kann, ist, meine Kunden einzuladen. Ich kann sie, wie eben erwähnt, bestärken und ermutigen und vielleicht sogar inspirieren. Ich kann also möglichst gute Lernbedingungen schaffen. Motivational, emotional, materiell, methodisch oder organisatorisch. Aber der Prozess des Lernens selbst, der findet immer in den Betreffenden statt und muss auch von ihnen selbst ausgehen. Sie müssen wollen. Sie müssen sich das zu Lernende abholen wollen. Und beides kann ich als Lehrender fördern. Tja, oder ich kann es eben erschweren oder gar verhindern. Es geht also für einen Lehrenden nicht in erster Linie darum, sein überlegenes Wissen zu präsentieren. Es geht vielmehr darum, beispielsweise das Interesse am Lerngegenstand zu wecken. Und die Relevanz dieses Lernstoffs für den Kunden deutlich zu machen. Denn nur wenn ein Interesse da ist, wenn die Lernenden erkennen, was sie vom Lerngegenstand haben, wenn sie eine eigene Betroffenheit erkennen, nur dann werden sie sich das Wissen oder die Kompetenz, um die es geht, auch tatsächlich abholen. Und abholen ist, wie gesagt, ein aktiver und konstruktiver Prozess. Tja, und um Schüler, Studenten oder Lernende im Allgemeinen darin zu bestärken, eben das zu tun, um sie zu inspirieren und zu motivieren, muss ein sogenannter Lehrender eben über mehr verfügen als über Fachkompetenz. Humor ist da beispielsweise eine Sekundärtugend, die ungemein hilft. Fachkompetenz ist natürlich klasse, Aber wenn wir uns aussuchen könnten, ob ein Lehrender bei bester Fachkompetenz ein schlechter Motivator sein dürfe oder bei schwächerer Fachkompetenz ein hervorragender Motivator, dann wäre das Zweite wohl eindeutig die bessere Wahl. Ja, natürlich muss man auch hier unterscheiden, wenn wir bei den Lernenden beispielsweise von solchen ausgehen, die ohnehin hoch motiviert sind, die also eine ganz starke Eigenmotivation und ein großes Eigeninteresse bereits mitbringen, ja, dann brauche ich als Lehrenden nicht mehr so einen ausgeprägt guten Motivator, dann ist höhere Fachkompetenz wichtig. Aber wenn wir an die Schule denken, dann tritt dieser Fall ja eher in Ausnahmefällen ein. Denn es gibt bestimmt kaum Schüler oder wenige, die hochgradig motiviert sind, Mathematik zu lernen, aber auch hochgradig motiviert, sich in Deutsch mit Lyrik zu beschäftigen und natürlich trotzdem ganz doll motiviert in Chemie und in Physik und in Biologie und in Geschichte. Solche universal interessierten Schüler sind eher die Ausnahme. Das heißt, in bestimmten Bereichen brauche ich die höhere Motivation von außen. Schade, dass sich diese Erkenntnis in der Ausbildung für Lehrende bei uns noch nicht so ganz flächendeckend niedergeschlagen hat. Aber davon abgesehen wollen wir hier erst noch einmal ganz grundlegend festhalten, dass Lernen etwas vollkommen anderes ist, als belehrt zu werden. Das ist eine Frage des Selbstverständnisses. Die vielfältigen Studien und Befragungen zum Thema bestmögliches Lernen sind natürlich von ihren Ergebnissen her nicht ganz eindeutig. Denn wären sie das, dann wäre es ja einfach, eine allgemeingültige, optimale Lernmethode daraus zu destillieren. Klappt leider nicht. Aber bei aller Uneinheitlichkeit scheint es doch zumindest gewisse Gemeinsamkeiten zu geben, die erfahrungsgemäß bessere Ergebnisse erwarten lassen. Na, wollen wir mal diese Gemeinsamkeiten in vier Bereiche sortieren. Könnte man auch anders machen, wir machen es jetzt mal so. Also, Punkt 1, Gewohnheiten ablegen. Es ist in jedem Fall sinnvoll, variabel zu lernen, mit verschiedenen Methoden und Arbeitsweisen und sich nicht auf eine Art und Weise zu beschränken, die man für sich selbst für die beste hält. Denn auch wenn es verlockend sein mag, an seine persönliche optimale Methode zu glauben, das macht das Leben natürlich so schön einfach, ein vielfältiger Mix von Methoden ist erfolgversprechender und nachhaltiger, weil damit der Lernstoff auch vielfältiger im Gehirn angeknüpft wird. Also ganz praktisch, konkret, nicht nach Schema F wieder und wieder und wieder das Gleiche machen, sondern Abwechslung und Vielfalt hereinbringen. Das verankert nicht nur das Wissen besser, es ist auch motivierender als stupide mentale Fließbandarbeit. Der Aspekt des besseren Verankerns bringt uns auch gleich zum zweiten Punkt, den des Einbettens von Wissen. Das stupide, passive Eintrichtern von abstrakten, theoretischen Fakten, die scheinbar nichts mit uns selbst zu tun haben, ist schlicht Zeitverschwendung. Viel besser ist es, Wege zu suchen, dieses Wissen anzuwenden, in der Praxis, in der eigenen Lebenswirklichkeit. Denn etwas dauerhaft zu lernen, heißt, neues Wissen in bisheriges einzubetten. Es an Dinge anzuknüpfen, die ich schon weiß und kann, damit das neue Wissen dort eben einen Anker hat. Das gilt für Vokabeln ebenso wie für Daten, Theorien oder motorische Fähigkeiten. Je besser und an je mehr Anknüpfungspunkte neues Wissen verankert wird, desto schneller und dauerhafter wird es gelernt. Und das heißt in der Praxis übrigens nicht etwa, dass jemand, der in seinem Leben schon viel gelernt hat, Schwierigkeiten bekäme, noch mehr zu lernen. Im Gegenteil. Wer bereits viel weiß, hat auch mehr Anknüpfungspunkte in seinem Gehirn, an denen er neues Wissen anbinden könnte. Und dabei helfen beispielsweise auch Warum-Fragen. Wir sollten beim Lernen also nicht einfach hinnehmen, dass etwas so ist, wie es ist, und das versuche ich mir dann einzutrichtern, sondern wir sollten immer fragen, warum dieses Etwas so ist, wie es ist. Denn eine Antwort auf eine solche Warum-Frage produziert automatisch Anknüpfungspunkte, wenn ich mir die Antwort gebe. Ein guter Rat im Kontext des Einbettens von Wissen ist also Querdenken. Mit Fragen wie beispielsweise, was genau ist das Problem des Sachverhalts? Warum ist eine Lösung so, wie sie ist? Warum ist sie nicht anders? Und weil solche Fragen eindeutig dabei helfen, Wissen anzuknüpfen, sind auch Lehrbücher besser, die mehr gute Fragen aufwerfen, als einfach die Antwort vorzugeben. Dann könnte ich auch ein Lexikon lesen. Denn wenn ich nur die Antwort lese, mag sie zwar sachlich richtig sein, aber es ist nicht meine. Ich habe diese Antwort nicht selber gefunden. Ich habe sie nicht selber entwickelt. Ich bin nicht von selbst drauf gekommen. In jedem Fall sollte man also mit neuem und angeknüpftem Wissen auch etwas tun. Also nicht nur passiv ablegen, sondern es durchdenken und anwenden. Und das kann bereits nur ein darüber reden sein. Es also jemandem erzählen und erklären. Eigene Worte für etwas zu finden, ist ein wichtiger Schritt zum Verständnis und zu dauerhaftem Lernen. Speziell, wenn wir mit jemandem reden, der von der jeweiligen Thematik nichts bis wenig versteht, merken wir beim Erklären nämlich schnell, was wir selbst noch nicht wirklich verstanden haben. Denn nur wenn ich ein Thema wirklich durchdrungen habe, dann kann ich es auch klar und einfach auf die wesentlichen Kernpunkte reduzieren. Dieses Reduzieren gelingt niemandem, der etwas nicht vollkommen verstanden hat. Denn der kann Wesentliches von unwesentlichen Details gar nicht unterscheiden. Und wer einem Unwissenden etwas erklärt, sucht dabei auch automatisch nach Parallelen, nach Metaphern, nach Analogien, nach Dingen, die er selbst oder der andere bereits kennt, also nach Assoziationen. Und dabei wiederum werden zugleich neue Anknüpfungspunkte im Gehirn für das betreffende Wissen erstellt. In unserem Podcast über Suggestionen in der Hypnotherapie hatten wir ja bereits deutlich gemacht, dass auch Emotionen für starke Anker und hervorragende Anknüpfungspunkte im Gehirn sorgen. Emotionen sind also auch sehr eng mit dem Einbetten und Einbinden von Lerninhalten verbunden. Wenn wir also nicht von mehr oder weniger neutralen, emotionslosen Informationshappen reden, sondern von Dingen und Inhalten, die uns irgendwie bewegen, dann hilft das massiv. Verbinden wir also beispielsweise eine zu lernende Information mit einer glücklichen Erinnerung, so wird sie besser und dauerhafter im Gedächtnis verankert bleiben, als wenn der Lerninhalt uns vollkommen kalt lässt. Natürlich, zugegeben, solche positiven emotionalen Anknüpfungspunkte sind bei bestimmten Inhalten leichter zu finden, als wenn es beispielsweise um Kurvendiskussionen in der Mathematik, um die Beta-Oxidation der Fettsäuren in der Biochemie oder um DIN-Normen in technischen Ausbildungen geht. Aber wenn es schon nicht der Lerninhalt selbst ist, der positive emotionale Aspekte beinhaltet, dann sollte es wenigstens die Lernsituation sein, die das bietet. Spaß in der Lernsituation hilft da ungemein. Und da sind wir wieder beim Humor als essentieller Charaktereigenschaft eines guten Lehrenden. Unser dritter guter Rat zum Lernen betrifft die passende Dosis. Weil oft Dinge, die gelernt werden müssen, bis zum letzten Moment aufgeschoben werden, versucht dann der Betreffende, die knapp werdende Zeit durch größere Portionen zu kompensieren. Nutzt leider nichts. Die Gleichung viel hilft viel ist beim Lernen offensichtlich nicht richtig. Besser verteilte, handliche Happen sind immer besser als einige wenige Riesenportionen. Und nur so sind auch sinnvolle Lernpausen möglich. Die sind deshalb sinnvoll, weil unser Gehirn in ihnen das neue Wissen verarbeitet. Auch in sportlichem Training wächst der Muskel ja nicht während der Belastung selbst, sondern zwischen den Trainingsimpulsen. Und genauso müssen wir auch unserem Gehirn die Chance lassen, den neuen Input einzubetten und anzuknüpfen. Und das geht eben nur in angemessenen Dosen und mit ebenso angemessenen Lernpausen. Und wenn wir über die angemessene Dosis reden, bedeutet das natürlich auch, auszuwählen. Es bedeutet, wichtigere Dinge von weniger wichtigen oder sogar unwichtigen zu trennen. Es bedeutet vielleicht, repräsentative Inhalte zu ermitteln. Also Inhalte, die repräsentativ für weiteres Wissen stehen, das ich daraus ableiten kann, ohne es noch einmal eigenständig einzuplanen. Also, gerade wenn viel Lernstoff ansteht, dann gilt auch mal Mut zur Lücke und Fokus auf das Wesentliche, das Repräsentative. Wie groß die Lücken dann sein müssen und wie breit der Fokus, ist natürlich individuell unterschiedlich. Da muss jeder für sich selbst die passende Dosis finden. In jedem Fall gilt, wie gesagt, die Gleichung viel hilft viel ist beim Lernen sicher nicht die richtige. Aber, und damit kommen wir zum vierten und letzten Punkt, Übung macht trotzdem den Meister. Wobei mit Übung dauerhafte Übung gemeint ist. Wenn jemand Tennis spielen möchte, würde niemand erwarten, es in einem Crashkurs zur Meisterschaft zu bringen. Lustigerweise erwarten viele aber genau das, wenn es um Wissenserwerb geht. Da wird immer davon ausgegangen, dass ein Power-Input vor einer Klausur das Problem lösen würde. Aber so ist es nicht. Was auch immer wir dauerhaft lernen wollen, müssen wir auch dauerhaft tun. So einfach ist das. Übung macht den Meister. Warum ist der eine ein scheinbar vollkommen entspannter und souveräner Redner und ein anderer ist es nicht? Mit der Annahme, dass der eine eben ein Naturtalent wäre, macht man es sich zu einfach, auch wenn es unser Gewissen natürlich beruhigen würde, das zu glauben. In den weitaus meisten Fällen hat eine solche Kompetenz bei bestimmten Menschen weniger mit Talent zu tun, als mehr damit, dass sie das, was sie gut können, einfach lange genug und oft genug getan haben. Was dem anderen hier Steine in den Weg legt, ist also weder zwingend mangelndes Talent noch mangelndes Wissen, sondern mangelnde Übung. Und diese mangelnde Übung hemmt uns dann auch gleich in zweierlei Hinsicht. Der Inhalt ist einerseits in unserem Gehirn schlechter gefestigt und verankert. Und gleichzeitig fällt uns auf die Füße, dass wir wissen, dass es so ist. Das macht uns nämlich im Ernstfall einfach unlocker, was natürlich die Performance beeinträchtigt. Wir haben unsere Tipps ja eingangs mit der Erkenntnis begonnen, dass an sich zu glauben eine wichtige Voraussetzung ist. Aber an uns glauben tun wir doch wohl alle eher, wenn wir eine Erfahrung lange und oft genug gemacht haben und nicht nur ein oder zwei Male. So, da haben wir also unsere vier Lerntipps. Legt alte Gewohnheiten ab und lernt stattdessen vielfältig, mit möglichst vielen Sinnen. Bettet das neue Wissen vielfältig ein und das nicht nur sachlich, sondern auch emotional und tut etwas damit. Findet für euch die passende Dosis, sowohl für die Lerneinheit als auch für einen längerfristig angelegten kontinuierlichen Lernprozess. Und letztlich übt. Benutzt das, worum es geht, so oft und in so vielen unterschiedlichen Situationen und Kontexten wie möglich. Denn auch wenn es wie der Spruch eines Großvaters aus der Kaiserzeit klingt, Übung macht den Meister. Ja, und da sind wir auch schon wieder am Ende für heute. Ich hoffe, ihr konntet aus unseren Lerntipps vielleicht etwas für euch selbst mitnehmen. Und wenn es euch gefallen hat, würden wir uns wie immer über eine Bewertung oder eine Rückmeldung sehr freuen. Davon abgesehen nehmen wir aber trotzdem wie immer auch gerne Anregungen für weitere Themen auf oder Wünsche nach Vertiefungen. Wer mehr von uns erfahren möchte, ist herzlich eingeladen, uns auf unserer Webseite oder noch besser bei unseren Seminaren zu besuchen. Und damit verabschieden sich Alexander Schelle, Rainer Mees und Thomas Heine. Wir würden uns freuen, wenn wir euch für die nächste Folge unserer Dialoge mit dem Unterbewusstsein interessieren konnten. Bis dahin, macht's gut.